Wir fahren einige Tage. Die ersten Flieger erscheinen am Himmel. Wir rollen an Transportzügen vorüber. Geschütze, Geschütze, Geschütze. Die Feldbahn übernimmt uns. Ich suche mein Regiment. Niemand weiß, wo es gerade liegt. Irgendwo übernachte ich. Irgendwo empfange ich morgens Proviant und einige vage Instruktionen. So mache ich mich mit meinem Tornister und meinem Gewehr wieder auf den Weg. Als ich ankomme, ist keiner von uns mehr in dem zerschossenen Ort. Ich höre, dass wir zu einer fliegenden Division geworden sind, die überall eingesetzt wird, wo es brenzlig ist. Das stimmt mich nicht, Reiter. Man erzählt mir von großen Verlusten, die wir gehabt haben sollen. Ich forsche nach Kat und Albert. Es weiß niemand etwas von ihnen. Ich suche weiter und irre umher. Das ist ein wunderliches Gefühl. Noch eine Nacht und eine zweite kampiere ich wie ein Indianer. Dann habe ich bestimmte Nachricht und kann mich nachmittags auf der Schreibstube melden. Der Feldwebel behält mich da. Die Kompanie kommt in 2 Tagen zurück. Es hat jetzt keinen Zweck mehr, mich hinauszuschicken. Wie war es im Urlaub, fragt er. Schön, was? Ja, teils, teils, sage ich. Ja, ja, seufzt er. Wenn man nicht wieder weg müsste. Die zweite Hälfte dadurch immer schön verfuscht. Ich lungere umher, bis die Kompanie morgens einrückt. Grau, schmutzig, verdrossen und trübe. Da springe ich auf und dränge mich zwischen sie. Meine Augen suchen. Dort ist Tjaden, da schnaubt sich Müller. Und da sind auch Kat und Kropp. Wir machen uns unsere Strohsäcke nebeneinander zurecht. Ich fühle mich schuldbewusst, wenn ich sie ansehe und habe doch gar keinen Grund dazu. Bevor wir schlafen, hole ich den Rest der Kartoffelpuffer und der Marmelade heraus, damit sie auch etwas haben. Die beiden äußeren Puffer sind angeschimmelt, man kann sie aber noch essen. Ich nehme sie für mich und gebe die frischeren Kat und Kropp. Kat kaut und fragt, die sind wohl von Mutter hin? Ich nicke. Gut, sagt er, das schmeckt man heraus. Du hast Glück gehabt, flüstert Kropp mir noch beim Einschlafen zu. Es heißt, wir kommen nach Russland. Nach Russland? Da ist jetzt kein Krieg mehr. In der Ferne donnert die Front. Die Wände der Baracken klirren. Es wird mächtig geputzt. Ein Appell jagt den anderen. Von allen Seiten werden wir revidiert. Was zerrissen ist, wird umgetauscht gegen gute Sachen. Ich erwische dabei einen tadellosen neuen Rock. Kat natürlich sogar eine volle Montur. Das Gerücht taucht auf, es gebe Frieden. Doch die andere Ansicht ist wahrscheinlicher, dass wir nach Russland verladen werden. Aber wozu brauchen wir in Russland bessere Sachen? Endlich sickert es durch. Der Kaiser kommt zur Besichtigung. Deshalb die vielen Musterungen. 8 Tage lang könnte man glauben, in einer Rekrutenkaserne zu sitzen. So wird gearbeitet und existiert. Alles ist verdrossen und nervös. Denn übermäßiges Putzen ist nichts für uns und Parademarsch noch weniger. Gerade solche Sachen verärgern den Soldaten mehr als der Schützengraben. Endlich ist der Augenblick da. Wir stehen stramm und der Kaiser erscheint. Wir sind neugierig, wie er aussehen mag. Er schreitet die Front entlang und ich bin eigentlich etwas enttäuscht. Nach den Bildern hatte ich ihn mir größer und mächtiger vorgestellt. Vor allen Dingen mit einer donnernden Stimme. Er verteilt eiserne Kreuze und spricht diesen und jenen an. Dann ziehen wir ab. Nachher unterhalten wir uns. Tjaden sagt staunend, das ist nun der Alleroberste, den es gibt. Davon muss man doch jeder stramm stehen, jeder, überhaupt, oder nicht? Er überlegt, davon muss doch auch Hindenburg stramm stehen, oder? Jawohl, bestätigt Kat. Tjaden ist noch nicht fertig. Er denkt eine Zeit lang nach und fragt, muss ein König vor einem Kaiser auch stramm stehen? Keiner weiß das genau, aber wir glauben es nicht. Die beiden sind schon so hoch, dass es da sicher kein richtiges Strammstehen mehr gibt. Was du dir für einen Quatsch ausbrütest, sagt Kat. Die Hauptsache ist, dass du selber stramm stehst. Aber Tjaden ist völlig fasziniert. Seine sonst sehr trockene Fantasie arbeitet sich Blasen. Sieh mal, verkündet er, ich kann einfach nicht begreifen, dass ein Kaiser auch genauso zur Latrine muss wie ich. Na, darauf kannst du Gift nehmen, lacht Kropp. Du hast Läuse im Schädel, Tjaden, ergänzt Kat. Geh du nur selbst rasch los zur Latrine, damit du einen klaren Kopf kriegst und nicht wie ein Wickelkind redest. Tjaden verschwindet. Eins möchte ich aber doch wissen, sagt Albert. Ob es Krieg gegeben hätte, wenn der Kaiser Nein gesagt hätte? Das glaub ich sicher, werfe ich ein. Er soll ja sowieso erst gar nicht gewollt haben. Na, wenn er alleine nicht, dann vielleicht doch, wenn so 20, 30 Leute in der Welt Nein gesagt hätten. Ja, das wohl, gebe ich zu. Aber die haben ja gerade gewollt. Es ist komisch, wenn man sich das so überlegt, fährt Kropp fort. Wir sind doch hier, um unser Vaterland zu verteidigen. Aber die Franzosen sind doch auch da, um ihr Vaterland zu verteidigen. Wer hat denn nun recht? Ja, vielleicht beide, sage ich, ohne es zu glauben. Ja nun, meint Albert, und ich sehe ihm an, dass er mich in die Enge treiben will. Aber unsere Professoren und Pasteure und Zeitungen sagen, nur wir hätten recht. Und das wird ja auch hoffentlich auch so sein. Aber die französischen Professoren und Pasteure und Zeitungen behaupten, nur sie hätten recht. Wie steht es denn damit? Ja, das weiß ich auch nicht, sage ich. Auf jeden Fall ist Krieg und jeden Monat kommen mehr Länder dazu. Tjaden erscheint wieder. Er ist nicht mehr angeregt und greift sofort wieder in das Gespräch ein, indem er sich erkundigt, wie eigentlich überhaupt ein Krieg entsteht. Ja, meistens so, dass ein Land ein anderes schwer beleidigt, gibt Albert mit einer gewissen Überlegenheit zur Antwort. Doch Tjaden stellt sich dickfällig. Ein Land? Das verstehe ich nicht. Ein Berg in Deutschland kann auch einen Berg in Frankreich nicht beleidigen. Oder ein Fluss, oder ein Wald, oder ein Weißenfeld. Bist du so dämlich oder tust du nur so, knurrt Kropp. So meine ich das natürlich nicht. Ein Volk beleidigt das andere. Na, dann habe ich hier nichts zu suchen, erwidert Tjaden. Ich fühle mich nicht beleidigt. Dir soll man noch was erklären, sagt Albert ärgerlich. Auf dich, Dorfdäubel, kommt es doch dabei gar nicht an. Dann kann ich ja erst recht nach Hause gehen, beharrt Tjaden und alles lacht. Ach Mensch, es ist doch das Volk als Gesamtheit, also der Staat, ruft Müller. Ja, der Staat, Tjaden schnippt schlau mit den Fingern. Feldgendarm, Polizei, Steuer, das ist der Staat. Wenn du damit zu tun hast, ja, dankeschön. Ja, das stimmt, sagt Kat. Da hast du zum ersten Mal etwas Richtiges gesagt, Tjaden. Staat und Heimat, das ist wahrhaftig ein Unterschied. Aber sie gehören doch zusammen, überlegt Kropp. Eine Heimat und ein Staat gibt es nicht. Richtig, aber bedenke doch mal, dass wir fast alle einfache Leute sind. Und in Frankreich sind die meisten Menschen doch auch Arbeiter, Handwerker oder kleine Beamte. Weshalb soll nun wohl ein französischer Schlosser oder Schuhmacher uns angreifen wollen? Nein, das sind nur die Regierungen. Ich habe noch nie einen Franzosen gesehen, bevor ich hierher kam. Und den meisten Franzosen wird es ähnlich mit uns gehen. Die wurden ebenso wenig gefragt wie wir. Ja, weshalb ist dann überhaupt Krieg, fragt Tjaden. Kat zuckt die Achseln. Es muss Leute geben, denen der Krieg nützt. Na, ich gehöre nicht dazu, grinst Tjaden. Du nicht und keiner hier. Na, wer denn nur, beharrt Tjaden, dem Kaiser ist er doch auch nicht. Der hat doch alles, was er braucht. Ja, sag das nicht, entgegnet Kat. Ein Krieg hat er bis jetzt noch nicht gehabt. Und jeder größere Kaiser braucht mindestens einen Krieg. Sonst wird er nicht berühmt. Sieh mal in deinen Schulbüchern nach. Generäle werden auch berühmt durch den Krieg, sagt Dettering. Noch berühmter als Kaiser, bestätigt Kat. Sicher stecken andere Leute, die im Krieg verdienen wollen, dahinter, brummt Dettering. Ich glaube, es ist eine Art Fieber, sagt Albert. Keiner will es eigentlich und mit einem Mal ist es da. Wir haben den Krieg nicht gewollt, die anderen behaupten dasselbe und trotzdem ist die halbe Welt feste dabei. Drüben würde man mehr gelogen als bei uns, erwidere ich. Denk mal an die Flugblätter der Gefangenen, in denen steht, dass wir belgische Kinder fräsen. Die Kerle, die sowas schreien, sollten sie aufhängen. Das sind die wahren Schuldigen. Müller steht auf. Besser auf jeden Fall, der Krieg ist hier, als in Deutschland. Seht euch mal die Trichterfelder an. Ja, das stimmt, pflichtet selbst Tjaden bei. Aber noch besser ist, gar kein Krieg. Albert legt sich ärgerlich ins Gras. Besser ist, über den ganzen Kram nicht zu reden. Wird ja auch nichts anderes dadurch, bestätigt Kat. Zum Überfluss müssen wir die neu empfangenen Sachen fast alle wieder abgeben und erhalten unsere alten Brocken wieder. Die guten waren nur zur Parade da. Statt nach Russland gehen wir wieder an die Front. Unterwegs kommen wir durch einen pfleglichen Wald mit zerrissenen Stämmen und zerpflückten Boden. An einigen Stellen sind furchtbare Löcher. Donnerwetter, da ist aber richtig reingehauen, sage ich zu Kat. Minenwerfer, antwortet er und zeigt dann nach oben. In den Ästen hängen Tote. Ein nackter Soldat hockt an der Stammgabelung. Er hat seinen Helm noch auf den Kopf, sonst ist er unbekleidet. Nur eine Hälfte sitzt von ihm dort oben, ein Oberkörper, dem die Beine fehlen. Was ist da los gewesen, frage ich. Den haben sie aus dem Anzug gestoßen, knurrt Tjaden. Kat sagt, es ist komisch, wir haben das nun schon ein paar Mal gesehen. Wenn so eine Mine einwächst, wird man tatsächlich richtig aus dem Anzug gestoßen. Das macht der Luftdruck. Ich suche weiter, es ist wirklich so. Dort hängen Uniformfetzen allein. Anderswo klebt blutiger Brei, der einmal menschliche Glieder waren. Ein Körper liegt da, der nur an einem Bein noch ein Stück Unterhose und um den Hals den Kragen des Waffenrocks hat. Sonst ist er nackt. Der Anzug hängt am Baum herum, die Beine fehlen, als wären sie herausgedreht. Einen davon entdecke ich 20 Schritte weiter im Gebüsch. Der Tote liegt auf dem Gesicht, da wo die Armwunden sind, ist die Erde schwarz vom Blut. Und in den Füßen ist das Laub weggekratzt, als hätte der Mann noch gestrampelt. Kein Spaß, Kat, sage ich. Ein Granatsplitter im Bauch auch nicht, antwortet der achselzuckend. Nur nicht weich werden, meint Jaden. Das Ganze kann noch nicht lange her sein, das Blut ist noch frisch. Da alle Leute, die wir sehen, tot sind, lassen wir uns nicht aufhalten, sondern melden die Sache bei der nächsten Sanitätsstation. Schließlich ist es ja auch nicht unsere Angelegenheit, diesen tragebaren Hengsten die Arbeit abzunehmen. Das Gelände hat mittleres Maschinengewehrfeuer. Es wird von allen Seiten bestrichen, nicht sehr stark, aber immerhin genügend, um die Knochen nicht allzu hoch zu nehmen. Ein Leuchtschirm entfaltet sich. Das Terrain liegt erstarrt im fahlen Lichte da. Umso schwärzer schlägt hinterher die Dunkelheit wieder darüber zusammen. Im Graben haben sie von erzählt, es wären Schwarze vor uns. Das ist unangenehm, man kann sie schlecht sehen. Außerdem sind sie als Patrouille sehr geschickt. Sonderbarerweise sind sie oft ebenso unvernünftig. Sowohl Kat als auch Kropp haben einmal auf Patrouille eine schwarze Gegenpatrouille erschossen, weil die Leute in ihrer Gier nach Zigaretten unterwegs rauchten. Kat und Albert brauchten nur die glimmenden Zigarettenköpfe als Ziel zu visieren. Die Dunkelheit wächst, meine Aufregung legt sich. Ich warte aus Vorsicht, bis die ersten Raketen steigen. Dann krieche ich aus dem Trichter. Den Toten habe ich vergessen. Vor mir liegt die beginnende Nacht und das bleich beleuchtete Feld. Ich fasse ein Loch ins Auge. Im Moment, wo das Licht erlischt, schnelle ich hinüber, taste weiter, erwische das nächste, ducke mich, husche weiter. Ich komme näher. Da sehe ich bei einer Rakete, wie im Draht sich etwas eben noch bewegt, ehe es erstarrt, und liege still. Beim nächsten Mal sehe ich es wieder. Es sind bestimmt Kameraden aus unserem Graben. Aber ich bin vorsichtig, bis ich unsere Helme erkenne, dann rufe ich. Gleich darauf erschallt als Antwort mein Name. Paul, Paul! Ich rufe wieder. Es sind Kat und Albert, die mit einer Zeltbahn losgegangen sind, um mich zu suchen. Bist du verwundet? Nein, nein. Wir rutschen in den Graben. Ich verlange Essen und schlinge es hinunter. Müller gibt mir eine Zigarette. Ich sage mit wenigen Worten, was geschehen ist. Es ist ja nichts Neues. So etwas ist schon oft passiert. Nur der Nachtangriff ist das Besondere bei der Sache. Aber Kat hat in Russland schon einmal 2 Tage hinter der russischen Front gelegen, ehe er sich durchschlagen konnte. Von dem toten Buchdrucker sage ich nichts. Erst am nächsten Morgen halte ich es nicht mehr aus. Ich muss es Kat und Albert erzählen. Sie beruhigen mich beide. Du kannst da gar nichts machen. Was wolltest du anderes tun? Dazu bist du doch hier. Ich höre ihnen geborgen zu, getröstet durch ihre Nähe. Was habe ich nur für einen Unsinn zusammengefaselt, deinen Trichter? Sieh mal dahin, zeigt Kat. An den Brustwehren stehen einige Scharfschützen. Sie haben Gewehre mit Zielfernrohren auffliegen und lauern den Abschnitt drüben ab. Hin und wieder knallt ein Schuss. Jetzt hören wir Ausrufe. Das hat gesessen! Hast du gesehen, wie er hochsprang? Sergeant Ulrich wendet sich stolz um und notiert seinen Punkt. Er führt in der Schussliste von heute mit 3 einwandfrei festgestellten Treffern. Was sagst du dazu? Fragt Kat. Ich nicke. Wenn er so weitermacht, hat er heute Abend ein buntes Vögelchen mehr am Knopfloch, mein Kropp. Oder er wird bald Vizefeldwebel, ergänzt Kat. Krieg ist Krieg schließlich. Ulrichs Gewehr knallt kurz und trocken.